Mit Sicherheit sind dir gerade alle möglichen Gedanken so durch den Kopf geschossen. Vielleicht hast du sogar das innere Bedürfnis verspürt, diese komische Stille zu beenden. Oder du warst schon daheim am Laptop und irgendwie hat sich der Livestream aufgehängt. Was ist denn hier los? Oder du hast dir gedacht, oh, der Gabriel, dem hat es vielleicht die Stimme verschlagen. Oder der ist jetzt irgendwie ganz besonders emotional aus dem Lobpreis. Ruhig und still zu werden ist leichter gesagt als getan. Und es ist nicht nur für Kinder schwer, sondern auch für Erwachsene und ganz besonders für Pastoren, die ein Mikro in der Hand haben und eine großartige Message vorbereitet haben, eine ziemliche Herausforderung, einfach mal die Klappe zu halten. In diesem Sinne begrüße ich euch alle ganz herzlich in der Chapel. Mein Name ist Gabriel, ich bin 29 Jahre alt und ihr werdet es nicht glauben, aber es wird heute tatsächlich die letzte Predigt in meinen 20er Jahren sein. Bitte mal alle zusammen, oh. Es ist wirklich verrückt, wie die Zeit vergeht. Das nächste Mal, wenn ich hier am Predigen bin, werde ich 30 sein. Ich denke mir immer nur, es ist, wie es ist. Ich nehme es aus Gottes Hand. Und verrückt, dass wir auch in der Chapel-Kultur-Serie jetzt schon wieder bei unserem vierten und damit letzten Wert angekommen sind. Wir wollen jetzt nochmal alle Werte wiederholen und sie uns in Erinnerung rufen, vor allem auch für diejenigen, die vielleicht heute das erste Mal mit dabei sind und für alle anderen eine Auffrischung. Ich werde immer den ersten Teil des Wertes sagen und wir sagen zusammen durch unsere Masken den zweiten Teil. Wir als Chapel haben folgende Werte. Hingabe ist unser... Sehr gut. Familie ist unser... Und der dritte Wert, Entwicklung ist unser Yes. Und heute darf ich euch allen Wert 4 präsentieren. Für mich ein ganz besonderer Wert, weil Gott mir persönlich darüber in den letzten beiden Jahren ziemlich viel beigebracht hat und mich gelehrt hat. Deswegen werde ich so vor meinem Herzen zu euch sprechen. Seid ihr bereit für Wert 4? Yes? Okay. Fürth ist die schönste Stadt der Welt. Spessler gemacht, kein Nürnberger gelacht. Okay, wir beruhigen uns wieder. Es war natürlich nur ein Spaß und wir werden alle zusammen ganz ruhig, egal ob Fürther oder Nürnberger, egal ob Münchner oder Dortmunder. Ruhe ist unsere Kraft. Ruhe ist wirklich etwas Ambivalentes. Auf der einen Seite sehnen wir uns so sehr nach Ruhe. Und auch in der jungen Generation spüre ich das, dass Menschen Ruhe suchen. Auf der anderen Seite fällt es uns extrem schwer, in die Ruhe zu kommen und mit Ruhe richtig umzugehen. So wie vorhin beim Einstieg in der Predigt. Jeder kennt es. Du setzt dich auf die Couch, um mal irgendwie ruhig nach einem vollen Tag durchzuschnaufen und zack, fangen deine Gedanken an, Ping-Pong zu spielen. So von der einen Gehirnhälfte Gedanken, pum, in die andere Gehirnhälfte wieder, pum, und dann kommen andere Bälle dazu und bum, bum, bum. Wer kennt dieses Gedanken-Ping-Pong von euch? Ich glaube, jeder. Was noch alles zu erledigen ist, was du heute vergessen hast, welche WhatsApp du noch nicht beantwortet hast und was morgen alles auf der Agenda steht und überhaupt. Und um dieses nervige Gedanken-Ping-Pong zu unterbrechen, greifen wir dann auf der Couch oft zur Fernbedienung oder zum Handy, um uns irgendwie abzulenken und runterzukommen, in die Ruhe zu kommen. Dass unser Gehirn und unsere Hormone in diesen Momenten, wenn wir die Glotze anmachen oder aufs Handy starren, alles andere als zur Ruhe kommen, ist uns oft in dem Moment selber gar nicht so bewusst. Und dann wundern wir uns, warum wir vielleicht schlecht schlafen und wieder nicht richtig in der Nacht zur Ruhe gekommen sind. Ich weiß, es gibt ganz verschiedene Gründe für Schlafstörungen, aber bei einigen ist es einfach der simple Grund, du glotzt zu viel vorm Schlafen und du befeuerst dein Gehirn und deine Synapsen mit Dingen, mit Screens, die nicht gut für dein Gehirn sind. Probier es mal aus, vielleicht kannst du dann auch wieder besser schlafen. Umso länger ich mich mit dem Thema beschäftige, umso überzeugter bin ich davon, dass das Problem nicht in erster Linie das Problem unseres Zeitalters ist, weil wir jetzt Fernseher haben und Handys und weil wir so viel Stress haben in dieser Welt und weil das Wirtschaftssystem so ausbeutend ist, sondern ich glaube, umso länger ich mich mit dem Thema Ruhe beschäftige, dass das Problem viel mehr in unserer menschlichen Natur liegt und gar nicht so sehr in den Umständen. Es scheint mir nämlich, als würde es uns Menschen grundsätzlich ziemlich schwer fallen, ruhig zu werden, Kontrolle abzugeben und einfach mal loszulassen. Als eins von zig Beispielen aus der Geschichte gehen wir jetzt mal zurück 2700 Jahre nach Jerusalem. Dort war für die Menschen gerade auch eine hektische Situation und großer Stress. Die politische Lage damals war sehr angespannt. Juda war seit Jahren unter der Herrschaft von den Assyrern. Und damals ist der assyrische König gestorben. Und deswegen haben alle unterdrückten Staaten Hoffnung gehabt auf Unabhängigkeit. Sie wollten sich wehren gegen die Großmacht und sie wollten mit der Hilfe von Ägypten, einer anderen Großmacht der damaligen Zeit, sich befreien. Und auch die Führer in Jerusalem, sie wollten diesen Moment des politischen Umbruchs zu ihren Gunsten nutzen und fangen an, geheime Gespräche mit Ägypten und den anderen Staaten zu führen. In geheimen Meetings werden Pläne geschmiedet und das gemeinsame Ziel ist ganz klar: militärische Aufrüstung, um gegen den Feind gewappnet zu sein. Alles dreht sich jetzt nur noch darum, Pferde, Kriegswägen und Waffen zu beschaffen. Ich übertrage das jetzt nicht auf irgendein Land und irgendeine Wahl, die vor kurzem stattgefunden hat. Auf jeden Fall war das gesamte Land in Aufruhr. Sie waren in Stress, in Hektik, der Adrenalinspiegel steigt und sie wollten Freiheit in ihrem Leben haben und dafür so einiges unternehmen. Und genau in diese Situation hinein spricht der Prophet Jesaja eine Botschaft Gottes, die in Jesaja 30, Vers 15 zu finden ist. Denn so spricht der Herr: Durch Umkehr und Ruhe werdet ihr befreit, meine Lieben. Im Stillsein und im Vertrauen liegt eure ganze Kraft. Es ist nicht die Stärke von deinen Kriegswägen, es sind nicht die Strategien, nicht die politischen Partner, nicht die Pläne, nicht die Waffen, die ihr euch schmiedet, die euch befreien werden, sondern Umkehr zu Gott und Ruhe. Und ich glaube, die gleichen Worte spricht Gott nicht nur damals zum Volk Israel, sondern spricht er auch in dein und in mein Leben. Es ist nicht deine eigene Anstrengung, die dich zum wahren Ziel bringt. Es ist nicht deine eigene Kraft, die deine Kämpfe kämpfen wird. Es sind nicht deine klugen Pläne oder deine Bereitschaft, irgendwie extra hart zu hustlen, die dir echte Freiheit bringen wird. Es ist Ruhe und Umkehr. Das hat nichts mit Passivität zu tun. Nichts mit, ich setze mich in die Ecke und heul und werde irgendwie leise und lass alles über mich ergehen. Wir haben ja letzte Woche den dritten Wert gehabt: Entwicklung ist unser Vorrecht. Und ich liebe Entwicklung. Ich bin Gott so dankbar dafür, dass wir alle unser Leben gestalten dürfen, dass wir es in die Hand nehmen dürfen und dass wir Verantwortung von ihm bekommen haben. Aber umso länger ich im Leben unterwegs bin, umso mehr verstehe ich, dass es aus eigener Kraft unmöglich ist, uns in die Fülle Christi hinein zu entwickeln. Dafür brauchen wir eine andere Kraft. Eine Kraft, die nicht von dieser Welt ist. Wir brauchen nämlich Gottes Kraft. Seine Dynamis, so heißt diese Kraft im Griechischen. Sein Dynamit, seine Power, also seinen Heiligen Geist in unserem Leben, der uns in die ganze Fülle Christi hineinführen möchte und der uns immer wieder neu füllen möchte. Das Problem, weil wir oft so sehr beschäftigt sind mit unserem eigenen Aufrüsten, mit unseren eigenen Planen, mit unseren eigenen Gedanken, mit unseren eigenen WhatsApps, mit unseren eigenen Werken, mit unseren eigenen To-Do-Listen, geben wir dieser Kraft oftmals keinen oder den falschen Raum in unserem Leben. Das ist dann ungefähr so, wie wenn du in deinem Kofferraum einen 500 PS Motor liegen hast, den du in einem mickrigen 1 PS Motor in irgendeiner Schrottkarre durch die Gegend fährst. Wenn wir zu Gott umkehren, also unsere Hingabe versprechen, wie wir im ersten Vers gehört haben, schenkt er uns ein neues Leben. Amen. Im Bild des Autos oder des Motors zu bleiben, schenkt Gott uns sozusagen ein niegelnagelneues Auto. 1A ausgestattet, funkelnd vom Hersteller, direkt Freihaus geliefert. Du hast nichts dafür getan, nichts gemacht. Er schenkt es dir. Aber der 500 PS Motor, er liegt im Kofferraum und er ist noch nicht angeschlossen. Ich bringe ein praktisches Bild mit seinen Grenzen, eine tiefe theologische Überzeugung, die wir als Pfingstgemeinden, die ich als Pastor, die wir als Chapel glauben. Du gibst dein Leben Jesus, du kehrst um, er schenkt dir ein niegelnagelneues Auto und der Heilige Geist, der in dem Bild für den Motor steht, er wird gleich mitgeliefert. Du bekommst ihn. Aber er liegt noch im Kofferraum. Er ist noch nicht aktiv. Er ist noch nicht an dem Ort, wo er den größten Unterschied und die größte Kraft in dein Leben bringen wird. Es braucht noch diese Aktivierung. Es braucht noch diese Installation dieses Motors in dein Auto. Und viele Christen, sie wissen das gar nicht, dass sie da hinten einen 500 PS Motor rumliegen haben. Oder sie bekommen es einfach nicht beigebracht, wie dieser 500 PS Motor aktiviert werden kann. Und deshalb steigen viele Christen ins Auto ein und merken dann irgendwie, dass es nicht vorwärts geht. Ist ja auch klar, weil kein Motor drin ist. Und wenn ein Auto nicht fährt und du nicht vorwärts kommst, was machst du? Egal wie viel Ahnung du hast, du wirst auf jeden Fall mal unter die Motorhaube schauen. Und dann siehst du plötzlich, oh, ein Riesenloch, da ist ja gar kein Motor drin. Viele Christen machen dann Folgendes, ah, da ist ja kein Motor drin, dann springe ich einfach mal rein, bin im Motorraum und schiebe das Auto, das so toll ausgestattet ist, das super ausschaut, so irgendwie durch die Gegend. Extremst anstrengend, oder? Apostelgeschichte 1, Vers 8, wenn aber der Heilige Geist auf euch gekommen ist, werdet ihr Kraft empfangen und als meine Zeugen auftreten. Es braucht neben diesem Geschenk des niegelnagelneuen Autos und dem 500 PS Motor im Kofferraum, es braucht diese Erfüllung, diese Taufe mit dem Heiligen Geist, die bedeutet, dass der 500 PS Motor an den richtigen Ort kommt und aktiviert wird. Und weißt du, wenn du dich heute nach dieser Aktivierung sehnst und wenn du durch dein Leben gelaufen bist ohne den Heiligen Geist, der Heilige Geist für dich überhaupt keine Rolle gespielt hat, dann ist es in dem Sinne der erste und einfachste Schritt in der Bedienungsanleitung von unserem Schöpfer, einfach zu sagen, Gott, hier bin ich, bitte schenk mir diesen 500 PS Motor, bitte tu, ich bin offen und was auch immer passiert, hier bin ich, fülle mich neu. Und dann gibt es da viele Christen von uns, ich gehöre da auch immer wieder dazu, bei denen der Motor zwar schon am richtigen Ort ist und aktiv ist, die aber die 500 PS nicht wirklich nutzen. Ich bin bisher einmal in meinem Leben sehr schnell Auto gefahren. Und es war so ein A3 mit auch so ein paar 100 PS. Und ich fand es ziemlich crazy, wie viel Power in diesem Motor steckt. Du fährst so bei 120 und bist so ungefähr so viel auf dem Pedal, wie meine Karre 30 fahren würde. Und dann drückst du so ein bisschen mehr und boom, bist plötzlich bei 200 und dann drückst du weiter und da ist immer noch Power da. Also bin ich da mal auf einer dreispurigen Autobahn, die zu dem Zeitpunkt sehr frei war, mal 254 km/h gefahren. Es ist verrückt, was so ein Motor an Power hat. Es ist genial, auch so einen Motor mal an die Grenze zu bringen und zu sehen, was denn möglich ist mit so einem Motor. Ich glaube, in unserem Leben haben viele von uns Angst, dass diese unglaubliche, übernatürliche, powervolle Kraft des Heiligen Geistes uns überfordern könnte und sie deshalb das Auto nicht mehr unter Kontrolle haben. Ich war auch nur damit beschäftigt, irgendwie das Lenkrad festzuhalten bei 254 km/h und irgendwie nach vorne zu schauen und zu beten, so Gott, bitte lass keinen Idioten jetzt auf meine Spur fahren, sonst haben wir ein Problem. Bitte lass kein Wild, kein Reh, kein Stein irgendwo auf der Fahrbahn liegen, sonst habe ich ein riesiges Problem. Und hier sind wir wieder bei dem menschlichen Wunsch nach Kontrolle. Wir wollen die Dinge kontrollieren. Wir wollen die Dinge im Griff haben. Heutzutage werden neue Autos mit extrem vielen Fahrhilfen geliefert. Inzwischen kann der Computer entspannt lenken und vollautonomes Fahren ist technisch längst möglich und auch in Deutschland nur noch eine Frage der Zeit, wann es wirklich umgesetzt und möglich ist. Ich finde dieses Bild des vollautonomen Fahrens und Autos irgendwie ein geniales Bild für das Leben als Christ. Stell dir das mal vor, du hast dieses niegelnagelneue Auto geschenkt bekommen mit vollautonomen Fahren, mit allen möglichen Gadgets und du sitzt so in diesem Auto mit einem fetten Motor und du musst an sich gar nichts mehr machen. Und genau das ist unser größtes Problem. Du musst eigentlich gar nichts mehr machen. Aber was ist Gott, wenn die Technik nicht funktioniert? Was Gott, wenn es dich doch nicht gibt? Was Gott, wenn du es nicht gut mit mir meinst? Was Gott, wenn ich irgendwie noch mehr durch meine Anstrengung irgendwas bewegen kann? Und dann fangen wir an, ins Lenkrad zu greifen, weil wir die Dinge doch im Griff haben möchten. Deshalb treten wir auf die Bremse, wenn es Gott irgendwie mal schnell mit uns meint, aber drücken auf der anderen Seite aufs Gaspedal, wenn es nicht schnell genug gehen kann. Und greifen in dieses autonome Fahren ein. Und weil Gott keine Roboter will und weil Gott uns nicht als Marionetten sieht, sondern als ebenbürtige Menschen, die in seinem Bild geschaffen sind, können wir auch jederzeit eingreifen. Können wir jederzeit sagen, nee, ich will es nicht. Ich will es unter Kontrolle haben. Aber eigentlich sagt der Hersteller, der Schöpfer des Autos, hey, Buddy, entspann dich einfach mal, schau aus dem Fenster und genieß die Aussicht. Um alles andere kümmere ich mich. Bleib ruhig und ich werde dich unversehrt ans Ziel bringen, das ich übrigens auch schon einprogrammiert habe auf deine ganze Software. Du musst dir nicht das Ziel selber ausdenken, sondern da ist schon eine Bestimmung, eine Berufung von mir da. Hey, und egal was kommt, du kannst mir einfach vertrauen. Bleib sitzen. Die Geschwindigkeit, die Hektik unserer Welt, die ganze Unruhe, der ganze Stress in deinem Leben um dich herum ist kein Problem des 21. Jahrhunderts, sondern es ist ein Problem der menschlichen Seele, die alles unter Kontrolle haben möchte. Und jetzt sagt Jesaja, hey, in der Ruhe und im Stillwerden liegt die Kraft. Im Ruhigwerden erkennen wir nämlich plötzlich, wie wenig wir im Leben eigentlich im Griff haben und wie abhängig wir eigentlich von Gott sind. Deswegen fällt es vielen von uns, gerade denen, die ehrgeizig sind, die was bewegen wollen, so schwer, einfach mal die Klappe zu halten und einfach mal ruhig zu werden und auszuruhen von den eigenen Werken. Und leider geben wir auch als Christen unserer Seele viel zu selten den Raum und die Möglichkeit, zur Ruhe zu kommen und wirklich still zu werden. Und mit wirklich still werden meine ich jetzt nicht einfach nur die Abstinenz von Geräuschen, sondern ich meine diesen inneren Ort der Ruhe. Ich meine, unsere Seele kann uns wirklich manchmal leid tun. Lass uns mal kurz unsere Seele bemitleiden, so oh, du arme Seele. Ich meine, unsere Seele, die macht einen gewaltigen Job. Die ist quasi nonstop, selbst im Schlaf, damit beschäftigt, zu fühlen und zu verarbeiten. Dabei gibt es so viele Dinge zu bedenken, die irgendwie aus der Vergangenheit sind, die aber auch in der Gegenwart stattfinden. Und sogar die Zukunft bezieht unsere Seele mit in diese ganzen Prozesse hinein. und unsere Seele kommt so schwer zur Ruhe. Und David sagt im Psalm 62, Vers 2, nur bei Gott wird meine Seele still. Von ihm kommt meine Hilfe. Hey, wenn ein Motor nonstop auf voller Power gefahren wird, geht er mit der Zeit schnell kaputt. Ein Motor braucht neben dem richtigen Sprit auch gewisse Ruhezeiten und außerdem muss er hin und wieder gewartet werden, um eine lange Laufzeit gewährleisten zu können. Und genau so ist es auch mit deiner Seele. Deine Seele braucht neben Sprit auch regelmäßige Ruhezeiten, ansonsten läuft sie Gefahr, kaputt zu gehen. Und auch deine Seele muss immer mal wieder in die Werkstatt, um gewartet zu werden, in die Seelsorge, in die Fürsorge, wo andere Menschen dich unterstützen dabei, dass deine Seele wieder ausgerichtet wird und wieder das glauben kann, was Gott über dich sagt. Hebräer 4, Vers 4. Denn wo vom siebten Schöpfungstag die Rede ist, steht geschrieben, am siebten Tag nach Vollendung seiner Werke ruhte Gott. Herr, all die Unternehmer, Start-upler, Leute, die einen Traum haben, Leute, die the sky is your limit, die ganze Zeit auf YouTube sich reinziehen. Wenn selbst Gott von seiner Arbeit geruht hat, wie viel mehr solltest du es tun? Und wie viel mehr wirst du es nötig haben, in deinem ganzen Bewegen, in deinen ganzen Träumen und Visionen, Zeiten der Ruhe zu haben? Ansonsten wird die Ruhe dich holen. Und weil Gott uns die Welt und die menschliche Seele so gut kennt, weil er sie geschaffen hat, hat er uns einige Prinzipien mit auf den Weg gegeben, die er selbst gelebt hat, aber die auch sein Sohn Jesus auf der Welt angewendet hat. Und eines der größten Prinzipien, wenn es um dieses Thema Ruhe geht, ist das Prinzip des Sabbats, also des Ruhetags. Und ich glaube, dieser Ruhetag, er ist einer der gewaltigsten Prinzipien, in dem so viel Tiefe, Erkenntnis, Wahrheit und letztendlich Leben drinsteckt, was wir als Christen oft gar nicht so auf dem Schirm haben. Weißt du, der erste Tag des Menschen, als er geschaffen wurde auf dieser Welt, er war kein Montag, sondern es war ein Ruhetag. Wir arbeiten also aus der Ruhe und nicht für die Ruhe. Ich meine, wie viele Menschen leben und fühlen heutzutage genau andersrum, nämlich für das Wochenende, für den Urlaub. Sie arbeiten und sie strengen sich an, um sich irgendwie mal eine Pause zu verdienen. Gottes Prinzip hat es eigentlich genau andersrum in uns angelegt. Er sagt, er schenkt uns die Ruhe, damit wir aus dieser Ruhe heraus unserer Arbeit, unserem Leben und den To-Dos des Alltags nachgehen können. Der Sabbat, er ist ein Geschenk von Gott an den Menschen. Er ist die Tankstelle für deine Seele. Er ist die Ruhezeit in deiner vollen Woche und in deinem vollen Leben. Und er lehrt uns dabei so viel. Wenn man ins Judentum schaut, Alter, da kannst du nicht aufhören zu lernen über den Sabbat. Aber eines, und das möchte ich heute vor allem rausstreichen, ist, was wir am Sabbat lernen können, dass wir das Leben nicht kontrollieren können. Dass wir es nicht im Griff haben. Wenn du den Sabbat lebst und es als Prinzip in deinen Alltag einbaust, du sagst, 6 Tage lang arbeiten, 6 Tage lang To-Dos, 6 Tage lang irgendwelche Dinge organisieren, aber der 7. Tag ruhig werden und still werden und Gott vertrauen, heißt es gleichzeitig, du gibst die Kontrolle deines Lebens in eine höhere Hand. Du schaffst es nicht alleine. Der Sabbat ist für uns als Christen im Neuen Bund keine Pflicht, kein religiöses Gesetz, sondern es ist ein Geschenk. Es ist ein Feiertag, den wir jede Woche zusammen mit Gott feiern dürfen. Und an diesem Feiertag, da tanken wir neue Kraft, da tanken wir neue Hoffnung, da tanken wir neue Freude. Apropos tanken, deine Seele, sie ist auch wie so ein Tank im Auto. Und dieser Tank ist eher wie bei einem Elektroauto. Das heißt, der Tankvorgang, er braucht ein bisschen länger als beim Verbrenner, okay? Und um ein Elektroauto richtig voll zu laden, muss es stehen bleiben und muss ans Stromnetz angesteckt werden, um neue Kraft zu tanken. Und so ist es auch in unserem Leben. Ruhe ist unsere Kraft und wir müssen stehen bleiben und uns ans Stromnetz anstecken und wirklich aufladen. Und so oft machen wir das nicht. Sondern wir probieren unser Auto irgendwie so im Fahren schnell aufzuladen. Wie bei so einem, kennt ihr diese Flugzeuge, die so fliegen und dann kommt so ein anderes Tankflugzeug und dann im Fliegen, Alter, wird das Flugzeug betankt. Wie crazy ist das? Und wir gehen mit unserer Seele oft genauso um. Wir sagen, wir laufen einfach weiter und wir probieren es irgendwie zu schaffen und irgendwie so Quick Charges, so Schnellladevorgänge im Fahren hinzubekommen, damit wir nicht dauerhaft auf Reserve fahren. Kennst du Leute, die immer diesen Kick brauchen, im Leerlauf in die Tankstelle zu rollen, weil sie immer dazu neigen, in Reserve zu fahren? Im ersten Gottesdienst, so genial, hat schon ein Mann zu seiner Frau auf den Schenkel geklopft. Vielleicht sitzt da neben dir der Mensch. So gehen wir oft auch mit unserer Seele um. Der Sabbat, er ist ein Aufladetag. Er ist ein Aufladetag, an dem wir neue Kraft tanken, neue Hoffnung, neue Liebe in einer so verrückten, schnellen Welt, die uns so viel abverlangt, in der wir so viel geben. Er ist ein Rhythmus, den wir in unser Leben unbedingt integrieren sollten. Und dabei kommt es nicht so sehr auf den Wochentag an, sondern es kommt darauf an, die Regelmäßigkeit zu leben. Weil weißt du, unser Körper und unsere Seele sind auf Rhythmen programmiert. Du bist nicht auf Zufall programmiert, sondern dein Körper und deine Seele brauchen gewisse Rhythmen. Also ist es wurscht, ob du jetzt am Montag deinen Sabbat hältst oder am Dienstag. Mach's Hauptsache immer am Montag oder immer am Dienstag. Ich zum Beispiel lebe meinen Sabbat in der Regel am Samstag und probiere da 24 Stunden nichts zu tun. Und mit nichts tun, das ist der nächste Punkt. Es geht um wirklich zur Ruhe zu kommen und wirklich still zu werden und von unserer Geschäftigkeit mal endlich loszulassen. Und das schaut bei jedem anders aus. Deswegen kann ich dir nicht sagen, wie dein Sabbat gestaltet werden sollte. Und viele von uns müssen überhaupt erst mal lernen, was sie denn eigentlich wirklich zur Ruhe bringt und wie sie denn eigentlich wirklich still werden, weil wir so sehr geprägt davon sind, ja, wenn wir nichts zu tun haben, glotzen wir oder schauen uns YouTube-Videos an und das bringt uns runter. Aber eigentlich bringt es uns überhaupt nicht runter, sondern bringt es uns wo ganz woanders hin. Aber so viel dazu, wir müssen lernen, was uns wirklich zur Ruhe bringt. Und ich habe zum Beispiel gelernt, hey, mich bringen endlose YouTube-Videos an meinem freien Tag nicht runter und nicht zur Ruhe. Ich komme da nicht in die Stille, nicht ins Vertrauen, aber Sport zum Beispiel schon. Für den anderen ist Sport die schlimmste Pflicht in deiner Woche, dann tu sie nicht am Sabbat. Oder Rasenmähen. Hey, wenn du beim Rasenmähen mit diesem herrlichen grünen Duft und den schönen Grashalmen, wenn du da runterkommst und dir beim Mähen so denkst, oh, genau so ist es mit uns. Jedes Grashalm, jedes Haar auf unserem Kopf hat Gott gezählt. Er liebt mich so und Gott, ich liebe dich so. Und du mähst den Rasen. Hey, yes, come on, dann mäh ihn am Sabbat. Wenn du aber nur mähst, weil deine Frau sich schon das 10. Mal beschwert, dass der Rasen noch nicht gemäht ist und du Rasenmähen hast, dann mäh ihn nicht am Sabbat. Kannst deiner Frau sagen, sie soll auf mich zukommen. Und dann werde ich auf dich zukommen und sagen, mäß bitte am Tag davor. Was ich am Sabbat lieb, ist, dass er uns auf der einen Seite so praktische Anwendungen und Auswirkungen für unser jetziges Leben gibt, dass er mir auf der anderen Seite aber auch lehrt, mein Leben nicht nur im Hinblick auf das Diesseits zu leben, sondern im Hinblick auf die Ewigkeit zu leben. Und so fährt der Hebräerbriefschreiber in seinem 4. Kapitel fort. Es gibt also noch eine besondere Ruhe für das Volk Gottes. Denn wer in diese Ruhe hineinkommt, wird sich von all seiner Arbeit ausruhen, so wie Gott von der seinen ruht. Wir wollen deshalb alles daran setzen, zu dieser Ruhe zu gelangen, um nicht wie jene frühere Generation durch den gleichen Ungehorsam zu Fall zu kommen. Der Sabbat lehrt uns einen Vorgeschmack auf die ewige Ruhe, in die wir eines Tages als seine Familie hineinkommen werden. Und diese ewige Ruhe, es ist deine eigentliche Bestimmung. Es ist der Zielort, der auf deinem autonomen Auto eingespeichert ist. Bis dahin, bis zu dieser besonderen Ruhe, sind wir aber noch in dieser Welt unterwegs. Bis dahin arbeiten wir aber noch. Bis dahin haben wir noch was zu tun. Bis dahin muss das Evangelium noch verbreitet werden. Bis dahin müssen To-Dos noch erledigt werden. Bis dahin werden wir Stress und Hektik erleben. Bis dahin wird unsere Seele auch fühlen. Bis dahin werden wir auch immer wieder leiden und nicht klarkommen mit unserem Leben. Bis dahin werden wir lernen müssen, die Kontrolle abzugeben. Aber schon jetzt ist unsere Hilfe und ist unser Schutz in Gott. Schon jetzt haben wir Zugang zu der ewigen Ruhe, weil Jesus für uns am Kreuz von Golgatha gestorben ist. Und schon jetzt haben wir eine Kraft bekommen, die uns auf diesem Weg begleitet, die uns nicht auf Reserve laufen lässt, die uns nicht ausbrennen lässt, sondern die uns immer wieder neue Power gibt, damit wir im Leben ans Ziel kommen, an diesen Ort der ewigen Ruhe. Hey, das sind die besten Voraussetzungen, um mit der Hektik und dem Stress des Alltags irgendwie klarzukommen. Und es ist jetzt hier nicht irgendwie ein bisschen Achtsamkeitsgelaber oder ein bisschen Meditation oder ein bisschen Esoterik oder ein bisschen Psychologie, sondern das ist so tiefe Wahrheit unseres Schöpfer Gottes, der uns so geschaffen hat und uns im Leben so solche Prinzipien mit auf den Weg gibt. Ist nicht ein bisschen Om, wobei dir manchmal Meditation und ein bisschen Atmen helfen kann dabei, sondern es ist vielmehr ein Ort der inneren Ruhe. Und trotzdem, obwohl wir die besten Voraussetzungen schon jetzt haben, obwohl wir die Kraft haben, obwohl wir den Vater haben, die Hilfe haben, obwohl wir den Sohn haben, fällt es uns so schwer oft, wie den Israeliten damals vor 2700 Jahren, umzukehren von unseren eigenen Werken und auf die Ruhe Gottes zu vertrauen. Trotzdem fällt es uns oft so schwer. Und Jesaja endet mit einem gewaltigen Vers. Die Israeliten haben es nicht gepackt damals. Sie haben nicht auf Ruhe, Stillsein und Vertrauen gesetzt, sondern sie haben auf schnelle Reiter und Wägen gesetzt. Und auch mir fällt es in meinem Leben oft so schwer. Ich setze lieber auf Effektivität, auf Planung, auf Organisation, auf Anstrengung und merke dann, oh, und trotzdem wartet Jahwe darauf, euch gnädig zu sein. Wisst ihr, ich habe gestern, weil ich es in der Woche nicht hinbekommen habe, an meinem Sabbat nochmal mich an die Predigt setzen müssen. Es hat so zu mir gesprochen, auch wenn ich es nicht hinkriege, auch wenn ich es mal nicht schaffe, in die Ruhe zu kommen, auch wenn ich mal wieder mit meinen Gedanken, mit meinem Arbeiten, mit meinem To-Dos hinterher bin, trotzdem wartet Gott darauf, mir gnädig zu sein, um sich über euch zu erbarmen, zeigt er seine Macht. Denn Jahwe ist ein Gott des Rechts, wohl denen, die auf sein Eingreifen vertrauen. Lasst uns Menschen sein. Lasst uns eine Kirche sein, die auf sein Eingreifen vertraut. Die sich nicht passiv irgendwo hinsetzt, sondern die aktiv auf Gottes Eingreifen in unserem Leben, in unserer Stadt, in unserer Region, in unserer Nation vertraut. Wohl denen, die auf sein Eingreifen vertrauen und still werden vor Gott.